HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Es begann mit Krämpfen in der Hand. Heute sind seine Arme und Schultern fast gelähmt. Gerhard Pietsch, vielfach ausgezeichneter Berufsreiter und Pferdewirt aus Rödermark, leidet seit mehr als 3 Jahren an der seltenen Krankheit ALS. Das steht für amyotrophe Lateralsklerose, eine unheilbare Nervenerkrankung, die zu einer fortschreitenden Lähmung der Muskeln führt. ALS wurde 2014 durch die Ice Bucket Challenge bekannt. Tausende Menschen filmten sich dabei, wie sie sich einen Kübel mit Eiswasser über den Kopf schütten, als Mutprobe und um Spenden zu sammeln für die Forschung. Gerhard Pietsch möchte das Thema zum Tag der seltenen Erkrankungen wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie die Krankheit sein Leben verändert hat. In HR Info das Interview. Herr Pietsch, es gibt ja diesen berühmten Spruch, das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Wenn Sie auf Ihre Lebenssituation gerade schauen, trifft das auf Sie zu?
Das trifft immer noch zu, ja. Wobei bei mir das Glück der Erde nicht mehr auf dem Rücken, sondern neben den Pferden liegt, weil ich eben einfach nicht mehr reiten kann und somit leider den Spruch nicht mehr ganz verfolgen kann.
Sie sind Berufsreiter, Sie bilden Pferde aus und schulen Reiter, schwerpunktmäßig im Dressurreiten, und Sie haben etliche Preise auch schon dafür bekommen. Sie waren, um jetzt nur 2 Beispiele zu nennen, Landesmeister Hessen, mehrfacher hessischer Champion der Berufsreiter. Woran haben Sie gemerkt, mit mir stimmt irgendwas nicht? Also was waren die ersten Symptome?
Ja, die ersten Symptome waren während meiner Arbeit mit den Pferden, während dem Reiten, Krämpfe, die ich in der Hand hatte, die Feinmotorik von den Händen, von den Fingern nicht mehr so gegeben war. Das hat mich schon etwas, ja, ich sag mal, aufmerksam gemacht.
Weil aber am Anfang schiebt man das ja bestimmt so zur Seite.
Ja, das ist normal, auch im Sport. Es zwickt immer mal irgendwo ein bisschen, das ist normal. Nur arbeiten wir natürlich auch mit den Pferden viel im Freien, an der frischen Luft oder im Winter, auch wenn es dann in den Reithallen, die sind ja auch nicht beheizt. Also insofern schiebt man das natürlich auch erstmal auf Kälte, auf Feuchtigkeit. Ja, man tut es erstmal so ein bisschen zur Seite und sagt, naja, wenn es dann im Frühling wieder warm wird, dann ist das alles gut. Oder man hat dann auch mal vielleicht die Idee, es könnte vielleicht ein Magnesiummangel sein, dass man einfach mal ein bisschen übertrainiert ist, weil letztendlich, wir betreiben ja selbst auch Sport. Wir sitzen ja nicht nur brav, ruhig auf dem Pferd und lassen uns tragen, sondern das ist ja schon auch eine dementsprechende körperliche Belastung. Insofern kennt man natürlich auch seinen Körper, und da habe ich natürlich gemerkt, irgendwas stimmt nicht so ganz.
Das war im Winter vor etwas über 3 Jahren. Sie haben sich dann untersuchen lassen und zunächst mal eine falsche Diagnose gestellt bekommen.
Ne? Ja, nachdem das eben dann im Laufe des Jahres nicht besser wurde und ich dann sogar im Sommer eine Prüfung auf einem Reitturnier abbrechen musste, weil ich nicht mehr die Zügel halten konnte, weil die Hand eben so verkrampft war, habe ich eben einfach gesagt, jetzt muss ich was tun irgendwie, muss ich mal zu einem Arzt gehen, der vielleicht was davon versteht, und war dann eben auch bei einem Neurochirurgen, der mich aufgrund des MRT-Ergebnisses mit der Diagnose versehen hat, ich hätte einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule.
Und das führte dazu, dass Sie sogar operiert wurden?
Das führte dann dazu, dass erst mit Cortison behandelt wurde, also Infiltration direkt an den betreffenden Stellen, wurde nicht besser, wurde dann eben auch operiert, der Nervenkanal wurde aufgefräst, wurde erweitert, damit der Nerv eben Platz hat. Und im Anschluss daran eben natürlich auch, ja, Muskelaufbautraining.
Sie sind dann nach einer gewissen Weile zu einem anderen Arzt gegangen, um sich eine zweite Meinung einzuholen. Und da wurde dann die richtige Diagnose gestellt, nämlich ALS. Das steht für amyotrophe Lateralsklerose. ALS, das führt zu einer Schädigung und einem Abbau von Nervenzellen, die für die Muskeln zuständig sind, also dass sich die Muskeln bewegen können. Und die Patienten leiden dann nach und nach unter immer mehr Lähmungen, Muskelschwäche und Muskelschwund.
Ja, so ist es.
So verläuft die Krankheit.
Ja. Und letztendlich, wenn man sich dann selbst informiert, man surft im Netz und kriegt natürlich erstmal einen Riesenschock, wenn man dann eben hört, wie ist der Verlauf der Krankheit, wenn man hört, dass in der Regel nach 3 bis 5 Jahren das Ende nahen soll, dann kriegt man natürlich schon erstmal ganz schönen Schock. Ja. Zieht einem den Boden unter den Füßen weg.
Das glaube ich. Trotzdem lächeln Sie jetzt gerade. Galgenhumor, oder? Wie muss man das verstehen?
Ja, ich habe versucht oder ich versuche es tagtäglich natürlich auch mit der Krankheit irgendwie umzugehen. Ich kann ja nichts dagegen tun. Hm. Ich habe sie. Also das heißt, sie kriegen mit klarem Verstand, mit wachem Auge, kriegen sie mit, wie der Körper immer mehr, ja, ich sag mal, zerfällt. Ist einfach auch ein schleichender Prozess. Das sind jetzt nicht irgendwelche Schübe, sondern das geht permanent.
Das klingt ziemlich dramatisch. Wie schränkt die Krankheit Sie im Augenblick ein? Also wo spüren Sie diese Lähmungen? Sie hatten anfangs von den Händen gesprochen, dass Sie keinen Zügel mehr halten konnten auf dem Pferd.
Also es ist bei mir im Augenblick so, dass es sich auf die Hände, auf die Arme, auf die Schultern beschränkt. Noch, sage ich mal. Wie lange es so bleibt, kann mir niemand sagen. Das kann sich schnell ändern, dass es eben auch auf die Beine weiter ausbreitet.
Wie wirkt sich das auf den Alltag aus? Geben Sie mal ein paar praktische Beispiele. Was können Sie nicht mehr?
Ja, das fängt natürlich morgens beim Zähneputzen an, beim Rasieren, wenn man den Arm nicht mehr hochbekommt, wenn man Schwierigkeiten hat, mit einer Haarbürste sich ein bisschen ordentlich zu machen. Das geht weiter über eine Tasse Kaffee zu heben. Wenn sie nicht zu groß ist und nicht zu voll ist, dann funktioniert das. Täglich Dinge, alles, was man eben greifen will, heben will, das sind so die täglichen Einschränkungen. Etwas von Hand zu schreiben, schwierig.
Weil rein äußerlich, wenn man sie trifft, sieht man gar nichts.
Ja, das ist natürlich das Fatale auch bei mir, ich weiß. Aber es ist eben einfach, wer mich kennt, weiß, wie ich mich bewege, wie ich mich momentan verhalte, wie ich Dinge versuche zu greifen. Ich versuche, meinem Pferd eine Trense auf den Kopf zu machen, damit ich es führen könnte. Geht nicht, komm nicht dahin, krieg die Arme nicht so weit hoch. Es ist ein tägliches Wechselbad der Gefühle. Weil ich auf der einen Seite eben wirklich mit diesen ganz einfachen Dingen konfrontiert werde. Wenn es morgens mal schnell gehen musste, war man vom Bett im Auto innerhalb von 10 Minuten. Heute muss ich eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde dafür einplanen. Auf der anderen Seite weiß ich auch, was die Krankheit mit Menschen machen kann, wenn sie sehr aggressiv ist. Und ich habe Fälle gesehen, wo es innerhalb von einem Vierteljahr von der ganz normalen Berufstätigkeit bis hin zur totalen Lähmung ging. Der Mann sitzt im Rollstuhl und geht gar nichts mehr, bewegt seinen Rollstuhl mit der Augensteuerung. Und da ist man natürlich dann schon so hin und her gerissen, dass man sagt, ja, auf der einen Seite, es hat mich betroffen, ich habe deutliche Einschränkungen, gar keine Frage. Gott sei Dank, meine Frau unterstützt mich mit Autofahren, mit allen Dingen im täglichen Leben. Sie lebt im Augenblick 2 Leben. Sage ich mal, weil auch sie muss es ja letztendlich irgendwo verkraften. Das ist ja auch jetzt nicht nur, dass es mich betrifft, sondern auch sie stellt ja diesen Verfall fest und dass ich eben nicht mehr der bin, den sie irgendwann mal geheiratet hat, sondern dass da irgendwas gebröckelt ist. Auf der anderen Seite ist es Gott sei Dank so, dass ich meinen Beruf insofern weiterhin immer noch ausüben kann, als dass ich Lehrgänge geben kann, dass ich Reitunterricht eben erteilen kann, dass ich mit den Reitern arbeiten kann und denen eben vermitteln kann, wie sie ihre Pferde arbeiten, trainieren, ausbilden können.
H-Info, das Interview mit Gerhard Pietsch, Berufsreiter, Ausbilder, Reitlehrer aus Rödermark. Seit 2017 leidet er an der seltenen Krankheit ALS. Es ist eine Nervenerkrankung, die nach und nach zu einer Lähmung der Muskeln im Körper führt. Herr Pietsch, das hier neben mir, das ist unsere Interviewbox, die wir für jeden Gast mit etwas ganz Besonderem füllen. Können Sie die Box öffnen oder brauchen Sie Hilfe?
Also ein bisschen Hilfe wäre ganz gut. Das ist wunderbar. Ich sehe einen Beutel mit Eiswürfeln.
Was will ich Ihnen damit wohl sagen?
Also, ich gehe mal davon aus, das ist eine Anspielung an Ice Bucket Challenge.
Genau.
Und
das war im Sommer 2014. Ja. Da haben sich ja Menschen weltweit dabei gefilmt, wie sie sich einen Kübel Eiswasser über den Kopf schütten, als Mutprobe, aber auch um Spenden zu sammeln im Kampf gegen diese Krankheit.
Ja, es ging eben darum, jeder, der es gemacht hat, hat gespendet.
Genau.
Und wer sich nicht getraut hat, hatte deutlich mehr zu spenden. Ja, das ist
genau.
Richtig.
Und das hat sich damals zu einem richtigen Hype im Internet entwickelt. Viele Promis haben da mitgemacht und ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht.
Now it's my privilege to challenge my friend Bill Clinton to the ALS challenge.
Haben Sie den erkannt? Das war der frühere US-Präsident George W. Bush, der dann auch gleich Bill Clinton nominiert hat, böserweise. Oder diese Frau.
Danke für die Nominierung.
Das war Helene Fischer. Die hat's auch gemacht. Oder Frosch Kermit von den Muppets.
So, here we go. 3, 2, 1.
Der Initiator dieser Aktion war Pete Frates, ein ehemaliger US-Baseballspieler. Auch er hatte ALS. Ende 2019 ist er gestorben, daran im Alter von nur 34 Jahren. Wenn Sie heute als Selbstbetroffener drauf gucken, im Jahr 2014 hatten Sie diese Krankheit ja noch nicht. Was hat diese Aktion in Ihren Augen gebracht?
Es hat natürlich einfach unheimlich viele private Initiativen aufgerüttelt und aufgetan, dass eben einfach Spendengelder da sind, um diese Krankheit zu erforschen, um Medikamente zu finden, mit denen man eben dieser Krankheit irgendwie entgegentreten kann.
Haben Sie sich damals?
Es gibt ja nach wie vor kein Medikament, das diese Krankheit stoppt.
Genau.
Es gibt nur seit Jahren das Medikament Riluzol, das 3 Monate lebensverlängernd ist. Das ist natürlich, hört sich ein bisschen makaber an, wenn man es dann erstmal liest und fragt sich, ob das wirklich Sinn macht. Mittlerweile ist ein neues Medikament auf dem Markt, an dem ich jetzt Gott sei Dank auch teilhaben kann, dass die ganze Sache für 30% verlangsamen soll, den Verlauf. Das wäre schon mal sensationell. Aber wie gesagt, es gibt kein Medikament, was es stoppen kann.
Bei dieser Ice Bucket Challenge sollen etwa 200 Millionen Dollar zusammengekommen sein, die dann in die internationale Forschung geflossen sind. ALS ist ja eine seltene Erkrankung, von der relativ gesehen wenige Menschen betroffen sind. Also in Deutschland sind es circa 8000 bekannte Fälle. Haben Sie das Gefühl, dass seitdem, das war 2014, genug getan wird, genug geforscht wird, oder ist das wieder aus den Köpfen verschwunden, das Thema?
Also ich will mal so sagen, es ist mit Sicherheit nicht aus den Köpfen verschwunden. Es ist mit Sicherheit nicht mehr so aktuell, wie es zu der Zeit war. Das ist gar keine Frage. Es wird auch seitdem geforscht mit solchen Geldern. Ich wünsche mir, es wären mit Sicherheit als Betroffener natürlich und mit Sicherheit auch bei anderen seltenen Krankheiten, ist ja nicht nur ALS, was eine seltene Krankheit ist.
Es gibt zwischen 6.000 und 8.000. Und als selten gilt, wenn es von 10.000 bis zu 5 Personen betrifft.
Ja.
Das ist die Definition in Europa.
Und man wünscht sich dann natürlich schon, dass einfach auch seitens der Politik oder dass irgendwo viel mehr Geld in solche Forschungen reingesteckt wird. Und ja, ich sag's mal ganz flapsig, wenn wir das Geld anstatt in die Maut in die Forschung gesteckt hätten, was die Medizin getan hätte, hätten wir auch schon wieder ein paar Millionen.
Sie gehen ja mit Ihrer Krankheit auch an die Öffentlichkeit, um darauf aufmerksam zu machen. Wenn jetzt die berühmte Fee kommen würde und Ihnen sagen würde, Sie haben 3 Wünsche frei. Sie haben ja auch eine lange Odyssee hinter sich, bis man erst überhaupt wusste, was Sie haben. Was würden Sie sich wünschen, vielleicht auch für andere Betroffene?
Also ich würde mir schon wünschen, dass diese Krankheit wirklich noch intensiver erforscht werden kann. Dazu sind natürlich finanzielle Mittel nötig, das ist gar keine Frage.
Also noch mehr Ice Bucket Challenges.
Also wirklich.
Oder sowas Ähnliches.
Wissen Sie, das Problem ist ja nur, wenn ich, kleiner Mensch, die Krankheit habe, nimmt lange nicht so viel von der Sache wahr oder von meinem Umfeld her, von dem Rest der Menschheit, wie wenn es eben irgendeine prominente Person trifft oder auch eine prominente Person zur Seite steht und oder aufgrund einer Veranstaltung oder sonst etwas auf solche Dinge aufmerksam gemacht wird. Und das wäre für mich schon wichtig, dass einfach immer wieder mal dieses Wachrütteln kommt. Mit Sicherheit.
Also Geld für die Forschung?
Geld für die Forschung.
Zwei.
Auch das Bekanntmachen.
Mhm.
Ja,
und der dritte Wunsch?
Was die Krankheit eben auch betrifft. Ja, der dritte Wunsch, der wäre dann auch wirklich rein egoistisch, das sage ich ganz ehrlich, dass es wirklich ganz schnell ein Medikament gibt, das die Krankheit stoppt oder vielleicht sogar umdreht und ich das Medikament dann auch ganz schnell noch kriege.
Stichwort Forschung und Wundermittel. Der Pharmakonzern Novartis verlost derzeit ein 2 Millionen teures Medikament. Das soll das teuerste der Welt überhaupt sein. 100 kranke Kinder sollen es per Los kostenlos bekommen. Nur eine Dosis soll einem Kleinkind helfen, das an der seltenen Erkrankung SMA leidet. Das steht für spinale Muskelatrophie. Das ist eine Erkrankung des Rückenmarks, die zu Muskelschwund führt. Und wird die Krankheit nicht behandelt, sterben die kleinen Patienten innerhalb der ersten beiden Lebensjahre. Über diese Verlosung ist eine heftige Debatte entbrannt. Also Kritiker sprechen von einer Gesundheitslotterie, bei der um Leben gespielt wird, oder von einem zynischen Spiel mit den Hoffnungen von betroffenen Eltern. Die andere Seite aber sagt, es ist doch gut, dass dieses Medikament überhaupt entwickelt wurde und per Los haben wenigstens alle eine faire Chance, es zu kriegen. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Ja, natürlich auch etwas gespalten und ich glaube, man kann da nicht einfach so ein krasses Urteil mit Ja oder Nein fällen, weil zum einen, Gott sei Dank gibt es ein Medikament, das eben durch diese einmalige Injektion, durch die einmalige Anwendung Hilfe bringt. Es gibt ja auch noch ein anderes Medikament, das aber dann in mehreren Abständen gegeben wird. Also es ist jetzt nicht so, dass es das einzige ist, aber eben durch eine einmalige Anwendung Hilfe bringt. Und die Frage ist natürlich, warum ist dieses Medikament so extrem teuer? Da muss man natürlich auch so ein bisschen mal nachforschen. Ich meine, Novartis musste dafür erstmal noch einen anderen Konzern aufkaufen, um dieses Medikament endgültig zu erforschen und auf den Markt zu bringen. Das sind natürlich für eine Pharmaindustrie, ja, die müssen natürlich Geld machen, die müssen natürlich verdienen, das ist natürlich auch klar. Auf der anderen Seite, ja, wie wollen sie oder wer soll aussuchen, wer das Medikament bekommt?
Das ist genau das Dilemma.
Muss ganz ehrlich sagen, also es ist schwierig, ja. Mit Sicherheit auch die betroffenen Eltern fragen sich, warum kriegt es nicht mein Kind? Warum ist jetzt das Los an ihm vorübergegangen?
Also würden Sie sagen,
wollen Sie es gerecht verteilen?
Handelt der Pharmakonzern in Ihren Augen damit unethisch mit dieser Lotterie?
Oder? Also ich finde, auf der einen Seite muss man schon mal sagen, es ist ja schon mal gut, dass der Pharmakonzern sagt, hier sind 100 Dosen dieses Medikaments, die gebe ich auf den Markt kostenlos. Aber ja, die Frage ist eben wirklich, wer entscheidet, wer es bekommt? Wer spielt lieber Gott? Und da ist natürlich schon die Überlegung, ob man das per Lotterie macht, ja, eine Möglichkeit. Es gibt böse Zungen, die sagen, das ist eine PR-Masche. Ja, natürlich. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, der Konzern muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Es ist ja kein gemeinnütziger Verein. Also da schlagen so zwei Herzen in der Brust.
Das ja, und wenn man so tiefer einsteigt in das Thema, kommt man ja auch ganz schnell bei so einer ganz philosophischen Frage an, nämlich was ist uns ein Menschenleben wert?
Ja, da kann man natürlich auch weiterdenken. Ich meine, wir haben jetzt auch die Sache mit der Sterbehilfe. Und das gilt natürlich jetzt auch für einen Betroffenen wie mich, der irgendwann mal vielleicht an den Punkt kommt, wo er sagt, mein Leben ist so nicht mehr lebenswert, weil nichts mehr geht. Ich möchte bitte für mich entscheiden dürfen, wann damit Schluss ist.
Denken Sie jetzt auch schon drüber nach?
Also, natürlich stellt man sich die Frage, wie geht es weiter? Wenn ich wirklich so wie manch andere Patienten nicht mehr die Möglichkeit habe, mit meinen Beinen durch die Tür rein und raus zu gehen, wenn die ganze Krankheit sich auch auf die Stimme, auf das Schlucken beschränkt, dass ich nachher bewegungsunfähig durch die Gegend geschoben werde mit künstlicher Beatmung, künstlicher Ernährung, das möchte ich nicht für mich und das möchte ich auch meiner Umwelt nicht zumuten. Also ich bin froh, was jetzt eben, wie gesagt, mit der Sterbehilfe, dass das Urteil so gesprochen wurde. Wir müssen irgendwo das Recht haben, mit unserem Körper auch dass wir leben dürfen, aber wir müssen auch sagen dürfen, wann eben nicht mehr. Natürlich habe ich eine Patientenverfügung, die eben auch sagt, bis hierher und nicht weiter. Auch wenn dann solche Dinge passiert sind, wie jetzt eben auch von unserem Bundesgesundheitsminister, der eben sagt, eine Vollpflege, 24-Stunden-Pflege darf nur noch im Heim stattfinden. Ich möchte für mich sagen dürfen, wer mich wo wann pflegt. Man macht sich sehr, sehr viele Gedanken mit Sicherheit. Mhm. Man hat schon manch anderen Blick. Also das hat die Krankheit mit mir auf jeden Fall auch gemacht. Man wird auch ein bisschen demütiger. Man ist dankbar für vieles, was man vorher nicht ganz so gesehen hat.
Auf der anderen Seite geht die Forschung ja auch immer weiter. Bisher ist es ja so, dass Medikamente für seltene Krankheiten eher zögerlich auf den Markt kommen, weil sich die Entwicklung und die Herstellung für die Firmen einfach nicht so sehr lohnt, wegen der geringen Zahl der Patienten, die davon betroffen sind. Hand aufs Herz, wenn jetzt ein anderer Pharmakonzern eine Art Wundermittel entwickeln würde gegen Ihre Krankheit ALS und wenn das Mittel dann auch verlost werden sollte, würden Sie da mitmachen bei so einer Lotterie?
Ja, ich sag mal so, als Betroffene klammern Sie sich an jeden Strohhalm. Natürlich, sage ich ganz offen und ganz ehrlich. Ich würde mich auch freuen für mich, wenn ich dann das Los gezogen hätte, wüsste aber ganz genau, ein anderer hat die Niete gezogen und umgekehrt natürlich auch. Mit Sicherheit wäre ich auf denjenigen, wäre ich nicht so froh, wenn ein anderer das loszieht und ich die Niete. Aber dieses Klammern auch, das ist ja jetzt auch in meinem Fall auch die Sache mit dem Medikament, was ich jetzt bekomme, wo ich jetzt angefangen habe, das eben per Infusion zu bekommen. Man versucht natürlich die Zeit rauszuziehen in der Hoffnung, in den nächsten Jahren findet man etwas gegen diese Krankheit. Man versucht natürlich alles Mögliche zu machen, was einem eventuell dabei helfen kann.
Und es ist ja auch so, dass die Krankheit bei jedem anders verläuft. Also ich denke an Stephen Hawking, diesen britischen berühmten Astrophysiker. Der hat die Diagnose ALS bekommen, da war er Anfang 20.
Richtig.
Und der ist 76 Jahre alt geworden, obwohl es immer so heißt, ab der Diagnose eine Lebenserwartung von 3 bis 5 Jahren.
Ja, das ist richtig. Und das ist eben das ist eben natürlich auch das Problem bei der Krankheit, dass Sie es nicht unbedingt einschätzen können. Die Mehrheit oder der Großteil bekommt sie zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr, männlich.
Sie sind gerade 60 geworden, Sie passen genau in dieses
Passt genau rein.
Zeitfenster.
Sportlich, nicht zu fettleibig und. Also ich passe da voll rein in das Fenster, das ist richtig. Aber klar, natürlich gibt es auch Ausnahmen. Natürlich gibt es weibliche Patienten, natürlich gibt es auch junge Patienten. Circa 5% haben es auch geerbt. Die Krankheit ist, ich sag mal, unberechenbar. Beim einen, wie gesagt, bei mir im Augenblick, Gott sei Dank, der etwas langsamere, schleichendere Verlauf. Dafür bin ich dankbar. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich immer wieder auch, warum ich? Und da sind wir wieder bei der Verlosung. Und es gibt eben einfach auch die anderen, die es eben dann auch jung schon trifft. Aber auch da wissen wir, wie Stephen Hawking dann letztendlich ja schon auch, natürlich hat er viel geforscht, natürlich bewundernswert, aber letztendlich auch als Pflegefall, auch er nur mit der Augensteuerung den Computer bedient und solche Dinge. Und da muss eben jeder selbst irgendwo entscheiden, wie weit will er es ertragen. Und ich denke mal, das ist aber jetzt nicht nur meine Krankheit, das betrifft einen Krebspatienten genauso, der entscheiden muss, will er eine Chemo oder will er sie nicht.
H-Info, das Interview mit Gerhard Pietsch, Berufsreiter, Ausbilder, Reitlehrer und seit etwas über 3 Jahren an ALS erkrankt. Das ist eine seltene Nervenkrankheit, die zu einer fortschreitenden Muskellähmung führt. Ich habe noch was für Sie in unsere Interviewbox getan. Sollen wir mal schauen? Das liegt ganz unten drin.
Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ach, das ist ja lieb.
Können Sie mal sagen, was das ist?
Ja, was ich sehe, ist ein kleines Pferd und ja, da komme ich jetzt auch wieder auf den Rücken drauf.
Das ist ein Spielzeugpferd aus der Sammlung meiner Tochter und das hat sie mir geliehen.
Toll.
Sie liebt dieses Pferd. Das ist ein schwarzer Friese. Das sind ja diese stämmigen Pferde mit den üppigen, langen Haaren.
Ja.
Und von meiner Tochter, die seit über 10 Jahren reitet, weiß ich, wenn sie nicht mehr reiten könnte, würde für sie eine Welt zusammenbrechen. Ja. Wie geht es Ihnen?
Ja, es ist in der Tat so. Natürlich hat die Reiterei und auch vor allem eben auch die Pferde mein Leben geprägt. Das war bisher immer mein Leben und ist es Gott sei Dank ja auch noch. Ich hatte die Möglichkeit, eben auch mein Hobby und meine Intention eben auch zum Beruf zu machen und damit zu leben. Natürlich ist es schmerzlich, dass man es nicht mehr machen kann, dass man es selbst nicht mehr ausüben kann. Aber durch das, dass mich meine Beine immer noch tragen und ich eben auch die Möglichkeit habe, jeden Tag in den Stall zu kommen und die Pferde kennen mich und erkennen mich und das ist unheimlich viel wert.
Da würde ich gerne mal einhaken. Pferde sind ja bekannt dafür, dass sie so ganz feine Antennen haben, die spüren, wie es einem Menschen geht. Sie können sogar, also Forscher haben rausgefunden, habe ich gelesen, dass Pferde sogar erriechen können, wie es Menschen geht und dass sie sogar auch die Mimik eines Menschen lesen können. Helfen Ihnen Pferde mit Ihrer Krankheit besser klarzukommen?
Also sie helfen mir auf jeden Fall insofern weiter, als dass es, ja, es gibt immer noch einen Sinn für mich im Leben. Es ist jetzt nicht, weil ich nicht mehr auf dem Pferd sitzen kann, alles verloren und nichts geht mehr, sondern natürlich geben mir die Pferde immer noch viel zurück, geben mir den Sinn, zeigen mir durch ihre Art auch, gesagt, wie sie mich erkennen, wie sie mit einem umgehen, wie sie vorsichtiger mit einem umgehen, als vielleicht mal so ein kleiner Rüpel vorher war. Der wird auf einmal ein bisschen ruhiger und das merkt man, ja.
Pferde werden ja sowieso auch zur Therapie eingesetzt. Ja, ja. Ist das quasi so Ihre Ersatztherapie?
Naja, es ist zum einen ist es Ersatztherapie, ja. Auf der anderen Seite es ist natürlich auch nach wie vor noch ein Stück Beruf für mich. Mhm. Ich lebe immer noch davon. Mhm. Nicht nur damit, sondern auch davon, ja.
Würden Sie sagen, die Krankheit hat da auch was Gutes?
Also, da bin ich jetzt sehr vorsichtig, das zu bejahen, weil die Krankheit hat mich sehr viel nachdenken lassen, hat mir sehr viele Dinge gezeigt. Man lernt auf einmal kennen, wer mehr Freund ist oder wer nur noch Bekannter ist. Es gibt viele Menschen, die
echt, das haben sich auch Leute abgewandt?
Naja, ich will das nicht mal böse sagen, aber die vielleicht auch einfach nicht damit umgehen können. Mhm. Die eben einfach auch nicht vielleicht wissen, wie sollen sie mich ansprechen, wie sollen sie mit mir umgehen. Es geht ja vielen so, wenn ein gesunder Mensch auf jemanden mit Behinderung trifft, wie geht er mit diesem Menschen um? Der Mensch mit Behinderung sagt, nimm mich wie ich bin ganz normal, bisschen anders vielleicht als du, aber bin immer noch ein Mensch und genauso geht es mir auch. Aber wie gesagt, man muss natürlich auch bereit sein, die andere Seite zu akzeptieren. Aber ich habe auch sehr viel mehr Freunde kennengelernt, die dann einfach auch auf einen zukommen und sagen, hier, wie kann ich dir helfen, was kann ich für dich tun, sag einfach oder es einfach auch mal machen, ohne viel zu fragen. Und das ist natürlich schon toll. Das ist gar keine Frage. Aber ob man dafür extra diese Krankheit braucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer mir eben wirklich nach wie vor, und das kann ich ja nicht oft genug sagen, wer mir eben nach wie vor unheimlich viel Hilfe bietet und gibt, das ist eben meine Frau, die mich da unheimlich unterstützt und die, wo ich wiederum sehr, sehr viel Bewunderung dafür habe, wie sie das alles trägt, wie sie das alles mitmacht. Ja, und auch da kommt dann natürlich dazu, wenn ich sie dann sehe, wie sie auf den Pferden, die ich geritten habe, ausgebildet habe, dann Spaß dran hat und ihre Freude dran hat, mit denen zu arbeiten und ich kann das angucken und ich sehe das Pferd mit einem fröhlichen Gesichtsausdruck und ich sehe das Lächeln meiner Frau, dann kommt schon viel zurück, ja.
Dankeschön, Gerhard Pietsch. Berufsreiter und Reitlehrer aus Rödermark, der seit 2017 an ALS erkrankt ist. An diesem Wochenende ist der Tag der seltenen Erkrankungen und er hat uns seine Geschichte erzählt. Das war hr-info das Interview. Den Podcast dieser Sendung finden Sie wie immer auf hr-inforadio.de und auch in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Mariella Milkova.